Ja, seitdem ich meinen Führerschein habe, habe ich noch nie einen Unfall gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gab da vielleicht schon so einen Moment, den könnte man fast schon dazu zählen, aber eigentlich nicht. War ein ganz lieber Bruder dabei. Ich kann es leider nicht erzählen, weil wir den Mantel des Schweigens drüber gelegt haben. Aber ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt, einen Unfall zu haben. Andere können da mehr darüber sagen. Was ich aber regelmäßig erlebe, ist als Erster oder als Zweiter am Unfallort angekommen zu sein. Dann muss man da verschiedene Dinge beachten. Den Menschen helfen, die Unfallstelle absichern, erste Hilfe leisten und so weiter. Das habe ich ungefähr über 20 Mal erlebt. Und ich bin knapp über 30. Mal schauen, wie oft ich diese Situation noch erleben muss. Aber viele Menschen, wenn sie in einen Unfall verwickelt werden, befinden sie sich dort in einer aussichtslosen Lage. Oft sind sie verzweifelt. Sie brauchen jemanden, der ihnen hilft. Sie brauchen jemanden, der sie aus dieser Situation herausbefreien kann. Und ich musste in dieser Vorbereitung dann an all diese Situationen denken, was ich alles erlebt habe, was ich alles gesehen habe, die mir deutlich machten, dass all diese Menschen sich in dieser Situation überhaupt nicht selber helfen konnten. Sie waren angewiesen darauf. Ich habe Menschen erlebt, die waren desorientiert. Ich habe Menschen erlebt, die in einem brennenden Fahrzeug saßen. Ich habe Menschen erlebt, die aus ihrem Fahrzeug nicht rausgekommen waren, weil die Türen verklemmt waren, die ihre Beine nicht gespürt haben, die starke Wunden hatten, die bewusstlos waren oder unter Schock standen. All diese Dinge kamen immer wieder neu hervor. Und die Unfallopfer, sie waren darauf angewiesen, dass jemand da ist, der ihnen hilft, der sie rettet, der sie befreit, der sie versorgt. Nun, und das Problem in Deutschland ist, dass wir hier haben, dass es auf den Straßen keine Rettungsgassen gibt, dass die Rettungsgassen nicht gebildet werden und die Rettungskräfte dort nicht hindurchfahren können. Eine Studie vom DRK hat aufgezeigt, dass in 80% der Fällen die Rettungsgasse nicht funktioniert. Schon eine hohe Zahl. Viel wertvolle Zeit geht verloren. Viele Menschen sind dadurch schon noch stärker verletzt gewesen oder gestorben, weil die Hilfe zu spät kam. Deswegen wurde 2017 auch das Bußgeld erhöht, wenn man da nicht mitspielt, auf 320 Euro. Eine nette Info für uns. Das ist ein echtes Problem in unserem Land. Und auch wir mögen im übertragenen Sinn wahrscheinlich dieses Gefühl kennen in unserem Leben, dass wir Lebenssituationen haben, in denen wir sagen, ich schaffe das alleine nicht. Ich komme da alleine nicht raus. Es gibt für mich keinen Weg zur Rettung. Situationen, in denen wir gerne verzweifeln mögen. Situationen, in denen wir mutlos und kraftlos geworden sind, in denen wir keine Lösung mehr haben. Und die einzige Rettung, die uns dann noch bleibt, ist eine Rettung von außerhalb. Jemand, der von außen kommt, um uns zu helfen, uns zu befreien, weil wir es selbst nicht schaffen können. Und heute in dieser Predigt werden wir sehen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der Rettungsgassen bildet. Ein Gott, der das kann, das, was wir nicht können, das, was wir nicht schaffen in unserem Leben, Rettungsgassen zu finden, das tut er selbst. Da, wo unsere Hoffnung schwinden kann, da, wo wir keine Möglichkeiten mehr haben, da, wo wir verzweifelt sein mögen, am Boden schafft Gott einen wundervollen Weg der Rettung. Und lasst uns den Text für heute gemeinsam einmal lesen, aus dem Buch Exodus Kapitel 14, da, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben. Ich lese ab Vers 15 bis Kapitelende. Exodus 14, ab Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Rede zu den Kindern Israel, dass sie aufbrechen. Und du, erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Und ich, siehe, ich will das Herz der Ägypter verhärten, und sie werden hinter ihnen herkommen. Und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich verherrlicht habe an dem Pharao, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht und so näherte jenes sich diesem die ganze Nacht nicht. Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind weg die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser wurden gespalten. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharaos, seine Wagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah in der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er stieß die Räder von seinen Wagen und ließ es fahren mit Mühe. Und die Ägypter sprachen, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für uns, kämpft für sie gegen die Ägypter. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, dass die Wasser über die Ägypter zurückkehren, über ihre Wagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück. Und die Ägypter flohen ihm entgegen und der Herr stürzte die Ägypter mitten ins Meer. Und die Wasser kehrten zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharaos, die hinter ihnen her ins Meer gekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Und die Kinder Israels gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So rettete der Herr Israel an diesem Tag aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Und Israel sah die große Macht, die der Herr in Ägypten betätigt hatte und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Soweit der Text für heute. Vor 2 Wochen haben wir uns gemeinsam angesehen, wie Gott sein Volk nicht losgelassen hat, auch wenn sie bereit waren, loszulassen, ihn loszulassen. Auch als sie an dem Punkt waren, ihr Leben in Ägypten irgendwie sich wieder herbeizuwünschen oder es zu vermissen und Gott anzuzweifeln für seine Wege. Und Gott hat sie dann ermutigt und sie gestärkt und ihnen gesagt, dass er sie retten würde, dass sie still sein sollen und er für sie kämpfen wird. Und heute sehen wir, wie Gott genau das tut. Wir wollen heute gemeinsam ansehen, wie Gott sein Volk, aber auch oft uns in unserem Leben aus der Verzweiflung heraus, aus der Verlorenheit heraus in die Rettung führt und in einem jeden Leben, in einer jeden Lebenssituation diese Rettungsgasse bilden kann, durch die wir gerettet und bewahrt werden. Und heute möchte ich 4 Zustände hervorheben, die wir erleben können und die das Volk Israel erlebt hat, wenn wir über unseren rettenden Gott nachdenken. Was wir zuerst sehen in Vers 15 ist, dass sie verzweifelt waren, dass das Volk verzweifelt war. Und sie befinden sich in einer aussichtslosen Lage. Wir haben es schon vorher gesehen. Sie klagen Gott an, sie klagen Mose an und fragen ihn, gibt es keine Gräber? Gab es keine Gräber in Ägypten, dass du uns hierher geführt hast und wir alle in der Wüste sterben? Sie sind jetzt in dieser Wüste umhergelaufen und direkt vor ihnen ist das Meer. Sie stehen direkt vor dem Meer und hinter ihnen, hinter ihrem Rücken, kommen die Ägypter auf sie zu. Und für sie gibt es gar keinen Ausweg mehr. Es gibt keine Richtung mehr, in die sie wirklich gehen können. Sie zweifeln an den Wegen Gottes. Und sie sehen jetzt vor sich eigentlich bildlich nur noch ein riesiges Völkergrab in der Wüste. Und in ihren Gedanken endet der Weg. In ihren Gedanken ist der Weg vorbei. Gott hat sie in die Irre geführt. So sehen sie es. Es ist vorbei für sie. Und sie klagen Mose an und sie werfen ihm vor, dass er sie herausgeführt hat, damit sie dort sterben müssen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Moment einer Verzweiflung erlebt hast, einen Moment der Sackgasse, als du gemerkt hast, oh, den Weg, den ich gegangen bin, der geht jetzt gar nicht mehr weiter. Das, was ich eigentlich tun wollte oder die Art, wie ich leben wollte, sie geht jetzt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und genauso geht es dem Volk Israel hier. Sie haben Angst, Panik, sie sind verzweifelt. Und auch Mose, er betet zu Gott und er schreit zu ihm nach Hilfe. Und so ist das oft im Leben. Wenn alle unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, wenn wir irgendwann nichts mehr tun können, auch wenn wir schon alles Mögliche versucht haben, dann fangen wir an zu beten. Dann fangen wir an zu schreien und zu klagen. Dann fangen wir an, sehr unzufrieden zu werden. Und dann bekommt die Angst in uns, die Panik, immer mehr Raum zu wirken. Aber was wir an dieser ganzen Geschichte so schön sehen können, ist, Israel ist nicht aufgrund von schlechten Entscheidungen in dieser Sackgasse gelandet, sondern aufgrund der Führung Gottes. Gott führt sein Volk in diese Lage. Nicht nur, dass er es zugelassen hat, sondern er gab Mose auch ganz genaue Anweisungen. Und das Volk befindet sich nur an diesem Punkt der Verzweiflung, weil Gott sie an diesem Punkt der Verzweiflung sehen wollte. Gott wollte sie dort haben. Und oft ist das so in unserem Leben, wir sehen nur die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir sehen nur die Wege, die wir gegangen sind. Wir sehen nur die Dinge, die uns passiert sind. Wir sehen nur die Menschen, die uns etwas angetan haben. Und dann sind wir irgendwann an diesem Punkt der Verzweiflung. Aber wir müssen verstehen, um eine wundervolle Rettung erleben zu können, braucht Gott uns oft genau an diesem Punkt. Braucht Gott uns oft an diesem Punkt, dass wir verzweifelt sind. Dass wir nicht wissen, wie wir weitermachen können. Dass wir Angst haben. Für uns ist das eine schlechte Position. Wir wollen dort gar nicht sein, aber für Gott sind wir dann genau an dem richtigen Punkt. Für Gott ist das nicht das Problem. Wir wollen überall sein, aber nicht verzweifelt. Aber manchmal müssen wir an diesem Ort sein, um Gott sehen zu können. Solange wir vielleicht noch ein Stück hinzufügen können, solange wir noch einen kleinen Unterschied machen können, eine Möglichkeit ausschöpfen können, eine Kraft freisetzen können, geht es uns schon ein bisschen besser. Aber wenn wir gar nichts tun können, nichts und dem schutzlos ausgeliefert sind, uns hilflos fühlen, dann wird es sehr schwer für uns, diese Lage irgendwie zu akzeptieren. Wenn du in Krankheit bist und du kannst noch irgendwie für dich selber sorgen, dann ist das weitaus besser, als wenn du nichts mehr tun kannst und Menschen dich vollständig pflegen müssen, weil es ausweglos für dich ist. Solange du finanzielle Rücklagen hast, schaust du nicht so bitter oder nicht so traurig auf die Not, die vielleicht auf dich zukommt oder in der du bist, als wenn du keine Rücklagen mehr hast und nicht weißt, wie du diese Situation regeln kannst. Manchmal brauchen wir genau diese Situation in unserem Leben, in denen wir nichts mehr haben und nichts mehr tun können, um einen Ausweg oder eine Hilfe zu schaffen, damit wir angewiesen sind auf unseren Herrn und Heiland, auf sein Erbarmen. Und wenn wir dann irgendwann zurückschauen, dann sehen wir diese Momente als die goldenen Momente unseres Lebens an. Wie viele Menschen, wenn wir auf Glaubenszeugnisse hören, haben gerade dort in ihrem Leben Gott gefunden, wo sie verzweifelt waren, wo sie keinen Ausweg mehr hatten, wo sie nicht wussten, wie es weitergehen soll. Wie viele Geschichten der Bekehrungen und Wiedergeburt haben genau in diesem Moment der Verzweiflung und des Schmerzes ihren Wendepunkt erlebt und ihren Höhepunkt. Also, was tut das Volk hier? Sie haben Panik und sie schreien ihr Leid aus, sie machen Vorwürfe. Und was macht Mose? Er betet zu Gott. Und Gott antwortet ihm aber völlig anders, als wir es erwarten würden, als wir es denken würden. Eine ganz andere Gebetserhörung. Gott fragt Mose: Mose, warum schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Das hört sich irgendwie an wie ein Vorwurf von Gott. Als würde er sagen: Mose, jetzt ist nicht die Zeit zu beten. Hör auf zu beten, hör auf zu mir zu schreien. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun. Mach das Volk bereit, damit sie durch das Meer gehen können. Es gibt da unter den Mönchen einen alten Leitsatz, ora et labora, bete und arbeite. Und abgeleitet davon stammt auch dieses Zitat von Martin Luther, in dem er sagte: Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Und der Gedanke oder die Idee hinter diesem Zitat, diesem Grundsatz ist, beide Dinge im Auge zu behalten, beide Dinge sehen zu können. Unsere Art, wie wir zu Gott beten, ist, dass wir alles von ihm erwarten sollten und wissen, dass wir selber nichts tun und bewirken können. Aber auf der anderen Seite befreit es uns nicht davon, nichts zu tun. Es befreit uns nicht davon, dass wir uns einfach hinsetzen und warten, bis irgendetwas passiert, ohne es tatsächlich von Gott zu erwarten und zu handeln in unserem Leben. Gott möchte in uns und durch uns wirken. Wenn Gott alle Dinge alleine tun würde, wäre es viel einfacher und schneller. Aber Gott möchte, er möchte in uns, er möchte durch uns und er möchte mit uns wirken. Und hier ruft Gott sein Volk nicht dazu auf zu beten, nicht dazu auf stehen zu bleiben, sondern sich bereit zu machen und zu handeln. Und am Ende, wenn wir sehen, hat das Volk eigentlich immer noch nichts gemacht, außer dass sie bereit waren, durch dieses Meer hindurchzugehen, bereit waren, diesen Weg zu gehen, den Gott ihnen eröffnete, aber er wollte, dass sie sich bereit machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auch das kann unser Problem werden, und zwar ziemlich schnell. Wir mögen dann in unseren Situationen, in denen wir leiden oder in denen wir nicht weiter wissen, in denen wir verzweifelt sind, da mögen wir vielleicht viel mehr zu Gott schreien, klagen, beten, dass er irgendetwas tut. Aber oft sind wir nicht bereit. Oft sind wir nicht bereit dafür, was er tun wird. Wir beten, dass er etwas tut und wir beten, dass er uns befreit, aber wir wollen möglichst passiv dabei sein. Dieser Schritt für das Volk erfordert viel Vertrauen. Sich vor ein Meer zu stellen und bereit zu sein, dass dieses Meer sich gleich öffnen wird, das erfordert viel Mut und Vertrauen, dass Gott das wirklich tun wird, dass das wirklich passieren wird. Und es gibt zwei Extreme, die wir dabei erleben können in unserer Gebetshaltung. Einerseits können wir dazu geneigt sein, die ganze Zeit zu tun und zu machen und zu arbeiten und festzustehen, aber wir beten nicht. Wir vertrauen auf uns, auf unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, auf die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, auf den generellen Segen, den wir erfahren. Und dann tun wir einfach die ganze Zeit Dinge, aber werfen nicht unser ganzes Vertrauen auf Gott in unserem Gebet. Dann konzentrieren wir uns auf unsere Kraft und auf unser Wirken. Und die Gegenseite ist, dass wir aufhören, etwas zu tun, aufhören, etwas zu machen, aufhören, etwas zu erwarten und die ganze Zeit beten und beten und nicht sehen können, was Gott schon tut. Es gibt ja diese Geschichte von der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, kommen wir noch dazu, als die Gemeinde für Petrus betet, der im Gefängnis ist. Und sie beten und beten und Petrus, er wird von einem Engel befreit und er klopft an der Tür an. Und die Geschwister, sie glauben ihm erst gar nicht, dass es Petrus ist, obwohl sie ja die ganze Zeit beten. Und sie lassen ihn erstmal draußen stehen und reden darüber, was eigentlich passiert. Sie lassen ihn draußen stehen und er wartet dort. Ein Wunder, dass Gott dieses Gebet erhört hat, während sie es nicht mal so richtig erwartet haben. Und das kann uns so oft passieren in unserem Leben, dass wir um Dinge beten und beten und beten und dann tut Gott etwas und wir merken es nicht, weil wir es nicht erwartet haben, weil wir nicht damit gerechnet haben. Und diesen Gegenaspekt sehen wir bei Elia. Als er nach 3,5 Jahren gebetet hat, dass Gott wieder Regen schickt, schickt er seinen Diener immer wieder auf den Berg, damit er Ausschau hält. Er betet und er arbeitet. Er betet und schaut die ganze Zeit, was wird Gott tun? Wie wird er es tun? Wann wird es eintreffen? Wann wird Gott das bewirken? Und das ist ein Grundsatz des Glaubens, den wir hier sehen. Und Gott sagt es hier zu Mose, warum schreist du gerade zu mir? Mach dich bereit. Ein Grundsatz des Glaubens. Es ist notwendig, es ist wichtig, zu Gott zu beten, zu ihm zu schreien in unserer Verzweiflung. Aber ebenso nötig, dass wir sein Handeln erwarten. Schauen, wo er es bewirkt und im Gehorsam genau das tun, was er von uns möchte. Wenn wir dann weiterschauen in den nächsten Vers, in Vers 16, sehen wir, dass Gott sein Volk hier ruft, es auffordert. Er ruft sein Volk zum Handeln auf, etwas Gewisses zu tun. Gott fordert erst Mose auf, seinen Stab wieder in die Hand zu nehmen. Es scheint, er hatte den Stab abgelegt oder irgendwo beiseite gestellt. Aber früher schon haben wir gesehen, dass der Stab in Mose seiner Hand die Autorität Gottes symbolisiert. Die Macht Gottes symbolisiert. Und jetzt sollte Mose diesen Stab wieder an sich nehmen, um das Meer damit zu spalten, damit das Volk sieht und glaubt. Und Gott sagt hier zu Mose, dass er sich vor dieses Wasser stellen soll, den Stab in die Hand erheben soll und dann werden sich die Wasser spalten. Und das Volk wird durch das trockene Meer hindurchgehen und später heißt es, dass sie hindurchgingen in Vers 22 und sie links und rechts Wassermauern neben sich hatten. All das war jetzt noch nicht sichtbar für sie. Wir lesen das im Rückblick und sagen, ja, natürlich, natürlich sollte Mose das jetzt tun. Natürlich sollte das Volk sich jetzt vor dieses Meer stellen. Aber sie haben das alles noch nicht gesehen. Für sie war das alles neu. Für sie war das alles ein bisschen ungewiss. Gott beruft sein Volk dazu, bereit zu sein, sich vorzubereiten, damit Gott all das tun kann und tun wird. Wir schauen jetzt leichtfertig auf diese Geschichte zurück. Aber oft fordert Gott uns in unserem Leben auf, etwas zu tun. Und er ruft uns auf, ihm zu vertrauen und nicht auf unsere eigenen Möglichkeiten zu schauen. Und manchmal fällt uns das ganz schön schwer. Manchmal ist es schwer für uns, diesem Ruf zu folgen, weil wir gerne noch andere Sicherheiten haben, gerne noch ein bisschen finanzielle Absicherung haben, gerne noch ein Haus in unserem Besitz haben, gerne noch wissen, wie wir Dinge lösen können, gerne noch Medizin im Schrank haben, die uns helfen kann. Aber wenn all diese Dinge nicht mehr helfen und Gott uns ruft, ihm alleine zu vertrauen, nicht Menschen, nicht der Familie, nicht Beziehungen, nicht Freunden, nicht der Gemeinde, sondern Gott alleine zu vertrauen, dann kann das für uns manchmal auch eine ganz schön schwere Herausforderung werden. Gott fordert sein Volk hier zu einem unmöglichen Schritt für sie auf. Er will nicht besonders große Dinge von ihnen. Er will nur ihr Vertrauen. Mose muss hier eigentlich etwas Unmögliches tun, das ihm völlig gegen die Logik gehen muss. Denn obwohl sie sich in einer völlig auswegslosen und verzweifelten Lage befinden, soll er jetzt Gott vertrauen, vollständig, dass sich dieses Wasser teilt und sie hindurchgehen. Und Gott wird es nicht vorher bewirken. Gott hätte es auch vorher schenken können, dass sie an dieses Meer kommen. Ah, es ist schon geteilt, wir gehen einfach durch, dann ist alles gut. Nein, er wollte erstmal, dass sie dort in dieser Verzweiflung sind. Und Mose muss erst seinen Stab hochheben, bevor Gott das Meer teilen wird. Gott wird es nicht vorher tun, bevor Mose in seinem Vertrauen diesen Stab in die Höhe halten wird. Und manchmal kann das in unserem Leben genauso sein. Gott wird ruhig sein. Gott wird seine Finger stillhalten, bis er sieht, dass wir ihm vollständig vertrauen. Bis wir bereit sind, die Kontrolle über Dinge in unserem Leben loszulassen und es ihm ganz abzugeben. Das ist so deutlich in Gottes Wort erkennbar. Gott fordert uns nicht zu etwas besonders Schwierigem auf. Gott fordert uns nicht dazu auf, dass wir ganz besondere Dinge bauen oder ganz besondere Dinge hinbekommen in unserem Leben, zu etwas Übermenschlichem oder Übernatürlichem. Gott fordert uns einerseits einfach nur dazu auf, ihm zu vertrauen. Es ist einerseits einfach. Es erfordert nur Vertrauen. Auf der anderen Seite unmöglich, weil es unsere Möglichkeiten ausklammert, unsere Kontrolle uns wegnimmt, unsere Kraft keine Rolle mehr spielt, unsere Erfahrung nichts nützt. Dann geht es nur noch um die Sichtweise auf Gott hin. Das passierte eigentlich ständig in den Evangelien. Das war eigentlich immer das, was immer wieder neu passierte. Wenn Menschen Jesus begegneten und sie Heilung brauchten, fordert Jesus Gelähmte auf, aufzustehen und nach Hause zu gehen. Und einerseits ist das einfach, wenn wir an die wiederherstellende Kraft Gottes denken. Aber wie viel Vertrauen benötigt es für einen Gelähmten, der vielleicht schon immer gelähmt war, oder für den mit der verdorrten Hand seine Hand auszustrecken? Wie viel Vertrauen benötigt es? Wie viel Logik muss er ausklammern? Wie viel Erfahrung muss er hinter sich lassen? Wie viele schmerzliche Augenblicke seines Lebens muss er vergessen, wenn wir uns vorstellen, dass es dieses Vertrauen braucht, genau das in diesem Moment zu tun, was eigentlich immer unmöglich war. Aber wenn Gott ruft, ist es nicht mehr unmöglich. Gott geht es beim Volk Israel hier beim Auszug aus Ägypten nicht allein dazu, dass sie ihre Füße in die richtige Richtung bewegen, sondern es geht darum, dass sie in ihrem Herzen diesem Ruf Gottes folgen und ihm vertrauen, still zu sein und zuzusehen, wie Gott kämpfen wird und dass er sie retten wird. Hier geht es nicht nur um die Handlung des Volkes Israels, es geht um das Vertrauen und den Glauben an ihn. Er hat sie rausgeführt aus der Wüste. Er hat das Volk Ägypten geplagt. Er hat die Erstgeburt getötet. Aber das Volk tut so, als ob der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, nicht der Gott ist, der jetzt mit ihnen in der Wüste ist. aber sie sollen jetzt auch mit ihrem Herzen ausziehen aus Ägypten. Weil das haben sie noch nicht geschafft. Sie sind mit ihren Füßen ausgezogen aus Ägypten und waren jetzt mitten in der Wüste. Aber ihre Herzen waren noch in Ägypten. Sie waren noch verwurzelt mit Ägypten. Immer wieder kommt dieses Thema auf und sie denken sich, wären wir nur dort geblieben. Aber er ruft sie hier auf, mit ihren Herzen Ägypten zu verlassen und ganz bei Gott zu sein. Und er ruft sie auf, hier in diesem festen Glauben und Vertrauen sich bereit zu machen und diesen einzigen Weg, den es gibt, zu gehen. Und wie oft erleben wir das in unserem Leben, dass Gott uns ruft und uns auffordert, das zu tun, was er noch für uns bereithält. Und als das Volk das dann tut und als Mose seine Hand ausstreckt mit dem Stab Gottes über dem Meer, spalten sich die Wasser und wir dürfen sehen, wie Gott sein Volk hindurchträgt durch diese Rettungsgasse. In diesem Text haben wir gelesen, dass Gott Mose seinen ganzen Plan kundtut. Er sagt ihm alles, was passieren wird. Mose hebt seinen Stab hoch, die Wasser schieben sich auseinander. Das Volk geht trockenen Fußes durch dieses Meer hindurch und die Wolke stellt sich zwischen den Israeliten und den Ägyptern und spielt Tag und Nacht auseinander und sie kommen ihnen nie näher. Und später spielt Gott mit den Ägyptern. Er blockiert die Wagen, die Räder der Streitwagen, er verwirrt das Heer, er begräbt sie anschließend in den Tiefen des Meeres. Was hier so sehr sichtbar wird, ist, dass Gottes Kontrolle in allen Details uns präsentiert wird. Gott ist Herr über das Wetter und über den Tag. Er macht es hell und er macht es dunkel, so wie es ihm gerade passt, so wie er es braucht und alles muss ihm gehorchen. Gott ist der Herr über Ägypten. Nicht nur über Israel, er ist auch der Herr über die Ägypter. Nicht der Pharao, sondern Gott lenkt sie. Er verwirrt sie. Er hindert ihr Vorankommen. Das müssen wir hier verstehen. Gott kontrolliert nicht nur die Herzen seiner Kinder. Er kontrolliert auch alles, was in all den anderen Menschen vor sich geht, die Gott nicht kennen. In den Ungläubigen. Er verwirrt sie hier. Das ist sein Wirken. Das passiert nicht einfach so, dass sie verwirrt sind, dass sie nicht mehr vorwärts kommen, dass sie denken, es wäre Nacht und so. Das ist Gottes Werk. Gott ist auch Herr über die Streitwagen. Er blockiert die Räder, sodass die Ägypter nur schwer vorankommen. Menschen mögen Gegenstände bauen, aber dennoch müssen Gegenstände dem allmächtigen Gott gehorchen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das dürfen wir wissen und erkennen in unserem Leben, auch wenn es immer wieder so aussehen mag, als ob Gott keine Kontrolle hat. Er hat sie in allen Details unseres Lebens, in jedem Umstand unseres Lebens und unseres Alltags hat Gott völlige Kontrolle. Nichts gerät ihm aus den Fugen. Alles, auch Gegenstände, sind der Autorität Gottes unterworfen. Gott kann an jeder Stelle unseres Lebens Befehle sprechen und es muss passieren. Gott bewirkt aber nicht nur, dass sein Volk gerettet wird. Das ist nicht nur der Hauptpunkt seines Plans, sondern es gibt noch einen zweiten. Gott sorgt auch dafür, dass die Ägypter ihnen nachlaufen, in das Meer hineinlaufen, durch dieses Wunder hindurch und alle sterben. Alle 600 Streitwagen plus Besetzung, die Pferde und der Pharao, sie alle sterben dort und werden begraben. Und Gott sagt das voraus. Er kündigt das Mose und dem Volk jetzt hier an, um sich dadurch zu verherrlichen. Er sagt das voraus, damit sie ihm nachher alleine die Ehre geben. Gott verherrlicht sich durch die Rettung. Das ist nichts Neues für uns. Wir schauen vielleicht in unsere Rettung hinein oder wir hören Zeugnisberichte von anderen Menschen und wir geben Gott die Ehre, wie er sie gerettet hat. Aber das ist nicht nur der einzige Punkt, wie Gott sich verherrlicht. Der andere Punkt ist, und das lehrt uns diese Stelle heute, ist, Gott verherrlicht sich auch durch Gericht. Gott verherrlicht sich auch dadurch, dass all die Ägypter sterben. Das ist genauso ein Punkt seiner Verherrlichung. Im Anbetungslied, das danach kommt, in Kapitel 15, was wir uns dann bald ansehen werden, betet das Volk Gott dafür an, dass er Ross und Reiter versenkt hat. Das ist seine Verherrlichung. Beide Dinge geben Gott die Ehre Und er zeigt seine Macht dadurch, dass er Menschen rettet, auf der einen Seite, Menschen bestraft, auf der anderen Seite. Gott wird nicht nur verherrlicht, weil seine Kinder zur Rettung kommen und in Ewigkeit hineingeführt werden, sondern er bekommt auch die Ehre für seine Gerechtigkeit, weil er den Gottlosen und den Sünder richtet. Und er tut beide Dinge und es gibt ihm beides Ehre. Das Gute, das er wirkt, und das Böse, das er bestraft, beidem gibt Gott die Ehre. Und oft passt das nicht so sehr in unser Gottesbild hinein, aber das ist genau die Art und Weise, wie Gott sich selbst vorstellt in seinem Wort, auch heute. Und er sagt hier nicht nur, dass er das Herz des Pharaos verstocken wird. Wir überlesen das gerne an dieser Stelle. Er sagt, ich werde das Herz aller Ägypter verstocken an dieser Stelle. Sie alle, jeden Einzelnen, der dort mit dabei war. Das Herz aller Ägypter, die ihn nachjagen und alle Ägypter, die dort dabei waren, hatten dieses harte Herz gegen Israel und jagen ihn nach, blind für Gott. Und dann richtet Gott sie. Und dann wird Gott sie richten. Warum wird er es tun? Warum tut er es? Er tut es, um sich zu verherrlichen. Er tut es, um sich selbst die Ehre an dieser ganzen Geschichte zu geben, damit alle wissen, er allein ist der Herr, der nicht nur in der Rettung Israels verherrlicht wird, sondern auch im Niedergang Ägyptens, im Bösen, in dem er richtet und bestraft. Dieses Wunder ist schon einzigartig. Wenn wir von den größten Wundern der Bibel sprechen, würde dieses auf jeden Fall mit hineinkommen. Und ich weiß nicht, wie dieses Wunder so in deiner Vorstellung aussieht, wie das so passiert sein muss. Es gab ja viele Menschen, die versucht haben, dieses Wunder auch klein zu reden oder auf einfache Weise zu erklären. Es gab viele Menschen, die versucht haben zu erklären, dass das eigentlich so nicht stattgefunden hat. Und in Vergangenheit wurde dann immer wieder erklärt, dass das eigentlich ganz einfach gewesen ist, dass ein starker Ostwind kam, wovon die Bibel auch spricht, und da gibt es ein gewisses Naturphänomen, das immer wieder stattfindet in bestimmten Regionen und dass dann dadurch ganze Landstreifen so einigermaßen freigelegt werden, das Wasser nur noch ein paar Zentimeter tief ist und man da, dort dann hindurchgehen kann und dass sie eigentlich kein wirklich gespaltenes Meer hatten, sondern relativ trocken eben durch diese Wasserpfützen gewandert sind, durch diese Landzunge. Hört sich eigentlich ganz plausibel an. Ich habe mich da nur gefragt, wie 600 Streitwagen dann ertrunken sind auf diesen paar Zentimetern Wasser. Das ist da nicht ganz so leicht zu erklären. Aber andere haben versucht, dieses Ereignis nicht als ein reales Ereignis, sondern als ein Bild, eine Symbolik, als eine Metapher zu beschreiben, wie Gott Menschen eben rettet. Die Sache ist die, wenn wir die Bibel lesen, dann beweist die Bibel ständig, dass das ein reales Ereignis war. Es gibt zahlreiche Belege aus der Bibel, nicht nur aus der Bibel, auch archäologische, die dieses Wunder bestätigen. Das dürfen wir heute wissen. Nur ein paar Stellen, die wir so in den Psalmen sehen. David selbst, der hat es bestätigt in Psalm 66, Vers 6. Und er sagt dort, er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Und dort freuten wir uns an ihm. Sagt David, der gar nichts damit zu tun hatte. Im Psalm 106, Vers 9 heißt es, und er schalt das Schilfmeer und es wurde trocken. Und er ließ sie durch die Tiefen gehen wie durch eine Wüste. Und er rettete sie aus der Hand des Hassers und er löste sie aus der Hand des Feindes. Und die Wasser bedeckten ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. In Psalm 136, Vers 11, und Israel herausführte aus ihrer Mitte, denn seine Güte währt ewig, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, denn seine Güte währt ewig. Den, der das Schilfmeer in zwei Teile zerteilte, denn seine Güte währt ewig, und Israel mitten hindurch gehen ließ, denn seine Güte währt ewig, und den Pharao und sein Herr ins Schilfmeer stürzte, denn seine Güte währt ewig. So zahlreich bestätigt, dass das genau so stattgefunden hat. Auch Paulus selbst nimmt Bezug darauf in 1. Korinther 10 und vergleicht dieses Ereignis mit der Taufe und sagt, Denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Also hier können wir zahlreiche Belege sehen aus Gottes Wort selbst, dass Gott dieses Wunder bestätigt. Es war genau so, wie wir es uns vorstellen können. Mauern rechts und links, wodurch das Volk hindurchging und die über die Ägypter wieder hereinbrachen. Und dann tritt in den letzten Jahren ein schwedischer Doktor auf, Dr. Lennart Möller, und er untersucht mit einigen Journalisten das Meer, um dort beweisen zu können, dass sich mehr hinter dieser Geschichte bewirkt als ein Mythos. Und bei diesen Untersuchungen wurden dann schließlich auch Relikte und Rückstände von ägyptischen Streitwagen gefunden und er schrieb ein Buch, Der Fall Exodus, in dem er beschreibt, wie viele Beweise es dafür gibt, dass dieses Meer wirklich geteilt wurde. Er beschreibt dann in dem Buch, wie viele weitere Dinge gefunden wurden, Rückstände von Menschengebeinen und Pferdeknochen und all diese Dinge. Sogar der Fokus schreibt irgendwann im Jahr 2017, dass es sehr gut sein kann und viele Indizien dafür gibt, dass dieses Meer wirklich geteilt wurde. Wir sehen also all die Bestätigungen aus Gottes Wort, aus Wissenschaftlern, dass Gottes Wort Recht behält und Gott dieses Wunder gewirkt hat und sein Volk dort hindurch befreit hat. Die Frage, die wir also beantworten müssen, nachdem wir das wissen, ist, was hat Gottes Volk eigentlich zu ihrer Rettung beigetragen? Was haben sie denn hier wirklich getan? Sie haben vertraut, dass Gott das tun würde. Das Einzige, was passiert ist, dass Mose sich davor gestellt hat und diesen Stab erheben konnte, um zu sehen, dass Gott das wirklich tun würde, was er gesagt hat. Und Gott führt sein Volk hindurch, durch diese Rettungsgasse. Und er trug sie hindurch, durch das Trockene. Und sie mussten sich keinerlei Sorgen machen, weil sie auf diesem Rettungsweg Gottes unterwegs waren. Rechts und links riesige Wassermauern, aber das brauchte ihnen keine Sorgen machen, weil Gott sie zurückgehalten hat, weil sie davon befreit waren, weil sie im Glauben gegangen waren. Das Volk hat nicht die Ägypter zurückgehalten. Das Volk hat nicht das Wasser zur Seite geschoben. Sie sind nur dem Ruf Gottes zu glauben gefolgt und sich bereit zu machen. Und Gott trägt sie hindurch, durch dieses Meer, sicher, geborgen. Und manchmal kann uns das ganz schön Angst machen, wenn wir es im übertragenen Sinn bewerten, die Wassermengen rechts und links zwischen uns. All das, was uns bedrohen mag, all das, was uns scheint vernichten zu können. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns in unserer Rettung hindurchträgt, sicher trägt, bis er uns irgendwann hineinführt in die Vollendung. Und wir so wie das Volk Gottes vollendet werden. Gott führt also sein Volk durch dieses Meer hindurch und vollendet dann ihre Rettung. Sie kommen aus diesem Wasser heraus, trockenen Fußes. Mose hebt seinen Stab hoch und die Tiefen des Meeres bedecken all die Ägypter, die nicht gerettet werden, sondern dort sterben. Und dann beginnt das Volk zu reagieren auf diese Rettung. Ich lese nochmal diesen Vers vor, Vers 31. Und Israel sah die große Macht, die der Herr in Ägypten betätigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Hier heißt es also, dass das Volk drei Dinge erlebt hat. Sie haben die Macht Gottes gesehen, sie haben den Herrn gefürchtet und sie haben geglaubt an den Herrn. Auf diese Weise reagieren sie auf ihre Rettung, auf ihre Sicherheit, auf das, was Gott mit den Ägyptern gemacht hat. Und es gibt einen Bruch zu ihrem alten Leben, zur Sklaverei, zu Ägypten. All das ist nicht mehr, all das ist jetzt hinter ihnen. Und das passiert auch heute, wenn Gott Menschen rettet. Es entsteht ein Bruch zu unserem alten Leben. Wir gehen durch den Rettungsweg Gottes hindurch und lassen all das, was uns vorher Identität war, das, was uns vorher unser Leben ausgemacht hat, wir lassen es hinter uns. Es wird alles im Meer der Gnade versenkt. Paulus, er vergleicht dieses Ereignis mit der Taufe, so wie die Taufe ein Symbol ist, nämlich dass unser altes Leben begraben ist und wir als neue Menschen auferstehen, reingewaschen und geheiligt und gerettet. Genau das ist, was mit dem Volk Israel passiert ist. Sie gehen dort durch dieses Meer hindurch. Und ihr altes Leben bleibt dort begraben. Die Ägypter, die ihnen nachgelaufen sind, bleiben dort begraben. Das erlebt hier dieses Volk. Sie gehen durch die Rettungsgasse Gottes, sie gehen den Weg der Rettung und alles, was ihnen nachjagte, alles, was sie festhalten wollte, kann es nicht, es ertrinkt dort. Um es also klar zu sagen, wenn wir es auf uns beziehen, wenn wir gerettet sind, dann haben wir unser altes Leben nicht mitgenommen. Dann sind wir nicht mehr die, die wir waren. Das ist Vergangenheit, weil Gott uns neu macht, wenn wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Das Volk, es schaut zurück und es sieht Gottes Macht. Nicht eigene Stärke, nicht eigene Entscheidungen. Sie loben sich nicht selbst dafür und sagen, haben wir gut gemacht, gell? Zusammengehalten da in der Gasse. Nein, sie schauen zurück und sagen, es war Gott alleine. So wie wir in unserer Rettung zurückschauen und sagen, Gott hat's gemacht. Sie glauben, dass Gott sie gerettet hat. Sie glauben an ihn. Sie glauben, dass Mose Gottes Werkzeug war, sie dorthin durchzuführen. Viel, viel später irgendwann erhebt Jesus selbst diesen Anspruch, alleine Weg, Wahrheit und Leben zu sein. Und er sagt, und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Nur wenn wir durch Jesus Christus zum Glauben an Gott kommen, kann er uns dadurch zur Rettung führen. Können wir dadurch in einer Beziehung, in Frieden, in Einheit zu diesem Gott stehen. Und hier dürfen wir sehen, es gibt zwei Gruppierungen in dieser Geschichte, die mit dem Rettungsweg Gottes konfrontiert werden. Die Israeliten und die Ägypter. Die Israeliten, sie gehen diesen Weg zwischen den Wassermassen hindurch im Glauben an Gott, um gerettet zu werden. Ägypten wird auch konfrontiert mit diesem Weg, aber im Unglauben gegen Gott, als Feinde Gottes. Die Israeliten werden gerettet, weil Gott ihnen gnädig ist. Die Ägypter werden von Gott bestraft und das Gericht Gottes bricht über sie herein. Und jetzt können wir alle Menschen, die es gibt, jeden, der heute hier ist, in zwei Gruppierungen setzen. Es gibt Menschen, die durch Jesus Christus gerettet sind, und es gibt Menschen, die zumindest bis jetzt noch durch Jesus Christus gerichtet sind. Wenn du nicht durch Jesus Christus gerettet bist, dann bist du durch ihn gerichtet. Denn das ist sicher, jeder wird mit ihm konfrontiert werden. Jeder wird vor diesem Jesus Christus stehen. Und entweder kannst du durch ihn hindurchgehen, weil er die Tür zum Leben ist, oder er wird dir entgegenstehen und du wirst gerichtet werden. Das sagt Jesus im Johannesevangelium sehr deutlich, im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir müssen nichts Besonderes tun, um gerichtet zu werden. Wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du schon. Und gleichzeitig dürfen wir von einem gerichteten Zustand, wenn wir zum Glauben übergehen, diesen Zustand der Rettung erleben. Der Unterschied ist der Glaube. Wir dürfen uns heute fragen, stärkt uns das nicht? In unserem Glauben an Jesus Christus, dass er der einzige Weg ist und seine Gnade uns durch diesen Weg hindurchgetragen hat. Nicht Tradition, nicht Rituale, kein Besserwerden. Es benötigt allein der Glaube und das Festhalten daran, dass Jesus ausreicht, dass dieser Weg ausreicht, gerettet zu werden. Der Erweckungsprediger Jonathan Edwards, er sagte über diese Stelle: Das Schilfmeer zeigt Christus den Weg, der uns durch die Fluten der Sünde ins verheißene Land führen wird. Und manchmal mögen wir das übersehen. Und wir stehen vor diesem Meer unserer eigenen Sünde, unserer eigenen Versagens, ängstlich und verzweifelt. Und wir wissen nicht, wie wir auf diese andere Seite kommen können. Aber im Glauben öffnet Gott dieses Meer für uns. Er öffnet es und er baut eine Rettungsgasse für uns, durch die wir hindurchgehen dürfen, im Glauben hindurchgehen dürfen, auf dem Weg der Gnade. Und er hält all das für uns zurück. All das, was wir falsch gemacht haben, all das, worin wir gefallen sind, all unsere Sünde, er hält all das für uns zurück. Und wir dürfen dorthin durchgehen, ganz alleine, ohne diese Dinge, im Glauben an ihn. Und wenn wir hindurchgegangen sind, schließt sich dieses Meer und all unsere Sünde, all unser Vergehen, all das wird versenkt in dem Meer seiner Gnade, weil er der Einzige ist, der diese Rettungsgasse bilden kann. So wie es das Volk Israel erlebt hat, im Glauben diesen Weg gegangen zu sein, so lasst uns heute wieder neu auf Jesus Christus schauen, um diese Reaktion zu haben, die das Volk auch hatte, an ihn zu sehen, seine Macht, sein Wirken zu sehen, ihn zu fürchten und an seinen Namen zu glauben. Amen. Lasst uns noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus Christus, wir möchten dir die Ehre geben und Lobpreis geben, dass du der Einzige bist, durch den wir Rettung erfahren können. Und dass du uns oft durch Punkte der Verzweiflung dahin führst und uns rufst, Herr, uns hindurchträgst und vollendest. Über all dies möchten wir die Ehre und die Anbetung dir geben und dich bitten, Herr, führe uns immer wieder neu in diesen festen Glauben, dieses feste Vertrauen, dass du all das tun wirst und tun kannst. Amen.